No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Die Immunkur gegen Unsinn und Fake News aller Art.
Willkommen zur brandneuen Folge des Profil-Wissenschafts-Podcast No Bullshit. Wie immer an dieser Stelle begrüßt Sie Alwin Schönberger aus dem Profil-Wissenschaftsressort. Und wir haben heute wieder einen leibhaftigen Wissenschaftler zu Gast. Professor Dr. Frank Zachos ist Biologe, Zoologe, Spezialgebiet auch Evolutionsbiologie und Leiter der Säugetiersammlung am Wiener Naturhistorischen Museum und hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, über das wir uns jetzt ein bisschen unterhalten möchten. Es trägt den, wie ich finde, extrem schönen Titel »Die Natur kennt feine Grade« und er deutet schon ein bisschen an, um was da geht. Wir bemühen uns, die Welt und die lebendige Welt einzuteilen. Wir versuchen, Schubladen und Kategorien zu finden, wo wir es reinpacken. Nur so funktioniert die Natur nicht. Und wenn wir das jetzt ein bisschen weiterspielen, den Gedanken, und da kommen wir dann gleich dazu, führt uns das zur nicht unheiklen Frage, wie man Menschen einteilt. Und wir kommen dann irgendwann an bei der Frage, na, was ist denn mit diesen ominösen Menschenrassen? Schlimm genug, dass man das heute noch debattieren muss, aber es ist dann doch manchmal sinnvoll. Herzlich willkommen, Frank Zachos.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wunderbar. Dann vielleicht reden wir doch mal zunächst ein bisschen über den Überbau. Wir gehen quasi aber ein bisschen eine Metaebene. Die Natur lässt sich nicht so einfach in Schubladen packen, sagst du. Warum ist das so?
Naja, die Natur variiert ganz wesentlich kontinuierlich. Es gibt ein paar Ausnahmen. In der Quantenphysik war das ein Riesenschock vor gut 100 Jahren, als man gesehen hat, dass es da tatsächlich Sprünge gibt und keine kontinuierlichen Variationen. Aber im Großen und Ganzen, der Makrokosmos zumindest, variiert doch fast ausschließlich kontinuierlich. Und wo kontinuierliche Variation vorherrscht, da wird es schwierig, Grenzen zu ziehen. Wir sind aber große Grenzzieher in all unseren Unternehmungen. Das ist nicht nur in der Wissenschaft so, auch im Alltag. Das heißt, wir klassifizieren. Wir sind Schubladendenker. Und diese Schubladen können besser oder weniger gut geeignet sein, um die Wirklichkeit, so wie wir sie kennen, einzufangen. Und bei kontinuierlicher Variation, da wird es immer Grauzonen geben. Und in diesen Grauzonen ist es eben besonders schwierig, mit unserem 0-1 diskreten Klassifikationsschema, das unser Hirn uns gewissermaßen aufoktroyiert, die Natur korrekt abzubilden. Man kommt früher oder später ins Schwimmen.
Der Mensch versucht immer binär zu denken, offenbar. Ne? Immer Gegensatzpaare zu bilden. Und das funktioniert aber. Das mag die Natur gar nicht so.
Nein, ich meine, der Natur ist das egal, was wir machen. Aber wir kommen halt relativ schnell an unsere Grenzen. Klassifikationsschemata sind eigentlich immer in irgendeiner Form diskret. Das heißt, es gibt verschiedene Kategorien. Und dieses diskrete Klassifikationsschema, das stülpen wir einer kontinuierlich variierenden Natur auf. Das geht in vielen Bereichen relativ gut in Annäherung. Da, wo es nicht gut geht, da sind wir eben damit konfrontiert, dass unser Klassifikationsschema im Grunde genommen nur eine Annäherung ist.
Da gibt es ja die klassischen Kategorien. Wir haben eine Gattung und eine Art und eine Unterart und so weiter. Ja. Das wäre die Rasse dann. Da sind wir schon bei der Rasse ein bisschen.
Hm? Ja, also in der Zoologie entspricht die Rasse der Unterart in der formalen Klassifikation. Also Haustierrassen sind was anderes. Der Rassebegriff wird ja auch für andere Sachen verwendet. Aber die klassische biologische Rasse ist eigentlich das, was die Unterart wäre. Und genau wie bei der Art gibt es da eben Grauzonen, wo man nicht ohne weiteres entscheiden kann, haben wir es mit einer oder mit zwei Einheiten zu tun. Und das hat auch nichts zu tun mit fehlenden Daten, sondern das liegt in der Natur der Sache. Wir können nicht alles immer entscheiden und in eine Schublade stecken. Und das ist natürlich, das mag man bedauern, also Das Leben wäre einfacher. Ich arbeite am Museum und wenn ich von Schubladen spreche, dann meine ich das durchaus wörtlich. Wir packen Dinge in Schubladen, auf denen bestimmte Namen stehen. Und dann ist eben die Frage, ist es Schublade 1, ist es Schublade 2? Und ja, wenn es irgendwo dazwischen ist, wird es schwierig.
Ja. Und es ist aber viel dazwischen.
Es ist sehr viel dazwischen.
Oder am Weg dorthin.
Ja. Es ist sehr viel dazwischen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man es auch überbewertet, weil natürlich die Sachen oder die Fälle, in denen es klar ist, da diskutiert man wenig darüber. Diskutieren tut man vor allen Dingen da, wo es nicht so eindeutig ist. Das heißt, also es kann schon sein, dass wir vielleicht diese Unklarheiten, diese Grauzone manchmal ein bisschen überbewerten. Das kommt auch ein bisschen darauf an, bei uns in der Wissenschaft, wo man arbeitet. Also wenn man sich eher mit größeren Gruppen beschäftigt, wo die Unterscheidung ziemlich eindeutig ist, dann ist einem das vielleicht nicht so bewusst oder nicht so wichtig. Wenn man allerdings in dem Bereich arbeitet, in dem sich diese Gruppen eben gerade voneinander trennen, im evolutionären Maßstab, dann sieht man eigentlich fast nur noch Grauzonen. Auch das ist natürlich nicht die ganze Wirklichkeit.
Du sagst auch, wenn dem nicht so wäre, hätte man quasi einen Beweis gegen die Evolutionstheorie.
Ja, also ich glaube tatsächlich, es gibt, also die Evolution ist eine historische Tatsache, da fährt die Eisenbahn drüber, wie man hier so schön sagt. Die muss man nicht immer und immer wieder sozusagen in Schutz nehmen. Aber tatsächlich ist es so, dass man aus dem evolutionären Prozess notwendigerweise ableiten muss, dass es Unterschiede in allen Gradationen gibt. Und wenn es diese nicht gäbe, wenn alles wirklich eindeutig in Schubladen zu stecken wäre, dann wäre im Grunde genommen der Kerngedanke der Evolution, dass sich also Organismengruppen verändern und auseinander hervorgehen, der wäre damit de facto widerlegt.
Weil es wäre dann sonst alles starr und für immer gleich.
Genau, es gäbe keine Übergänge und das, also Evolution ist ja, wenn man so will, ist ein Prozess der Übergänge und der wäre damit widerlegt, ja.
Wäre natürlich falsch dann, ja. Du nennst doch das Beispiel zum Beispiel, stellen wir uns einen Geologen vor, der einen Berg betrachtet.
Ja,
jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück bei den unscharfen Grenzen, mit denen man da oft konfrontiert ist. Jetzt kann er sagen, er sieht einen Berg mit zwei Gipfeln oder zwei Berge. In der Landschaft ist beides dasselbe.
Ja.
Aber in unserer Zuschreibung
ist
es das nicht unbedingt.
Genau, man muss schon unterscheiden. Klassifikationen sind immer eine Metaebene, es ist immer eine Abstraktion der Wirklichkeit und da werden Entscheidungen getroffen. Und diese Entscheidungen sind nicht immer komplett gedeckt durch objektive Fakten, sondern es gibt eben in dieser Grauzone Fälle, wo man sich so oder so entscheiden kann. Und das Beispiel mit den Bergen gefällt mir ganz gut. Also das Artproblem, was Arten sind und wie Arten in der Biologie abgetrennt werden voneinander, das ist seit Jahrhunderten treibt das die Biologen und Philosophen um. Eine sehr schöne Analogie sind eben Berge. Jeder weiß, dass Berge real sind. Man sieht sie, man kann sie besteigen, man kann auch von ihnen runterfallen im Extremfall. Das heißt, also Berge sind reale Einheiten, genauso wie Arten reale Einheiten sind. Aber wo die Grenzen zwischen Bergen sind, ist genauso wie bei Arten fließend. Und was für den einen Geologen ein Berg mit zwei Gipfeln ist, ist für die andere Geologin vielleicht schon zwei Berge. In Extremfällen wird es da keinen Zweifel geben. Kein Mensch wird den Mount Everest und den Kilimanjaro für denselben Berg halten. Aber wenn man gewissermaßen reinzoomt, dann wird es schon weniger eindeutig. Und da kann man dann natürlich, also es gibt bestimmte Parameter, wie man die Isolation von Gipfeln messen kann. Da gibt es tatsächlich, also Dominanz und Schartenhöhe und sowas. Wie tief muss ich runtergehen, damit ich auf einen höheren Gipfel komme? Aber das sind alles, also kontinuierlich variierende Parameter.
Man muss sich wahrscheinlich wirklich ein bisschen bewusst machen, dass es hier Unschärfen gibt und dass es zum Teil von humaner Interpretation und Zuschreibung abhängt, sagen, was ist was.
Ganz genau. Und die Frage nach dem, wie viele Arten gibt es auf der Welt, entspricht der Frage, wie viele Berge gibt es auf der Welt? Und diese Frage ist, obwohl alle Berge und Hügel und Gipfel real sind, eben nicht mit einer objektiven Antwort zu beantworten. Ein anderes Beispiel aus dem alltäglichen Leben sind Sprachen. Sprachen sind seit langer Zeit schon interessant auch für die Evolutionsbiologie, weil es viele Parallelen zwischen Arten und Sprachen gibt. Und das gilt auch für die Klassifikation. So wie es Arten und Unterarten gibt oder Berge und Gipfel, gibt es eben Sprachen und Dialekte. Und die Grenze zwischen Dialekten und Sprachen ist auch fließend. Und die Frage, ob jetzt zwei Dialekte schon unterschiedliche Sprachen sind oder nicht, ist letzten Endes in einer Grauzone müßig. Das kann man so oder so sehen. Das normale Kriterium ist die gegenseitige Verständlichkeit. Aber gegenseitige Verständlichkeit variiert auch kontinuierlich. Meine Frau ist Niederländerin. Also wenn man als Deutsch sprechender Niederländisch hört und sich ein bisschen einhört, dann versteht man einzelne und einfache Gespräche über Philosophie oder die Themen, die wir heute behandeln. Das könnte ich nicht verstehen auf Niederländisch. Und einige der deutschen Dialekte sind auch so anders, dass man innerhalb des Deutschen ja auch Probleme hat, sich zu verstehen.
Also platt mit Plattdeutsch hätte man ein Problem.
Ja, ich nicht so. Ich komme ja aus, nicht, ich komm aus nicht, dem Norden. Vorarlbergisch oder so, nicht? Also es gibt in Vorarlberg gibt's einige Dialekte, da verstehe ich fast gar nichts. Andererseits habe ich auf Partys schon Spanier und Italienerinnen miteinander reden hören und dann festgestellt, ja, der eine redet Spanisch, die andere Italienisch und die verstehen sich. Auf Partyniveau geht das.
Ich habe noch zum Beispiel noch selten so wenig verstanden wie bei einem Taxifahrer in Leipzig.
Ja, das berühmte Sächsische. Ja.
Es war wirklich beeindruckend, ja, wie wenig ich verstanden habe von diesem Gespräch. Ich habe mir die Stadt erklärt, wir sehen jetzt das und jenes. Ja. Das war jetzt abzuleiten aus dem, was er so erzählt hat. Aber was er gesagt hat, ist die geringste Ahnung.
Ja, ja. Aber es ist ja schön. Wenn wir alle gleich sprechen würden, wäre es langweilig.
Ich habe mich mal sogar versucht, mit Genetik die Evolution von Sprachen nachzuvollziehen.
Ja, also da gibt's so klassische Arbeiten, die linguistische Klassifikation mit genetischen Klassifikationen von Menschen vergleichen. Und da gibt's natürlich Übereinstimmungen, aber es gibt auch natürlich Abweichungen. Also es ist nicht 1:1 übertragbar, sozusagen die evolutionäre Geschichte des Menschen und die sprachliche Entwicklung, die gehen nicht eindeutig Hand in Hand.
Aber es ist auf jeden Fall all diese Unzulänglichkeiten unserer Klassifikation, muss man sich vielleicht ein bisschen vor Augen halten, wenn man jetzt zum Thema große Anführungsstriche Menschenrassen kommen. Ja. Jetzt kann man sagen, warum redet ihr denn noch überhaupt über diesen Blödsinn? Das ist doch längst vollkommen eindeutig und geklärt. Warum muss man über sowas reden? Naja, geklärt ist es schon, aber es taucht immer wieder aus den Untiefen merkwürdiger Debatten auf. Ich sage nur, Donald Trump hatten wir gerade jetzt wieder mit diesem wirklich widerwärtigen Video, wo die Köpfe des Ehepaars Obama auf Affenkörper montiert waren. Ja. Also es kommt doch, rassistischer geht es ja kaum, also es kommt doch immer wieder und auch so manche rechte Parteien kommen ja gern mal ums Eck mit Untermenschen und ähnlichen Behauptungen. Also scheinbar muss man doch immer wieder darauf hinweisen, warum das Blödsinn ist. Und das Schöne ist, wenn man einen Biologen zu Gast hat, dass man dann erklären kann, warum das so ist, dass man auch ein bisschen wissenschaftliche Argumente zur Hand hat, manchmal in solchen Debatten und sagt, warum ist das eigentlich Blödsinn?
Ja, also da muss man zunächst einmal sagen, der Rassebegriff oder die Unterart ist ja natürlich in den Grauzonen genauso wenig fixierbar wie die Art oder andere Kategorien. Das heißt also, wenn man Gruppen findet innerhalb einer größeren Gruppe, dann gibt es zunächst einmal kein Naturgesetz, das einem verbietet, diese Gruppen in irgendeiner Weise zu klassifizieren. Und natürlich gibt es innerhalb der menschlichen Population auf der Erde, gibt es Unterschiede und häufig auch Unterschiede, die gruppenspezifisch sind. Der Begriff Menschenrasse allerdings ist ja nicht ganz willkürlich, der hat eine gewisse Historie, das geht vor allen Dingen ins 18. Jahrhundert zurück. Das ist zunächst einmal nichts Besonderes im 18. Jahrhundert, Aufklärung, die großen Expeditionen, die Menschen in Europa haben Kenntnis erhalten von Menschen, anderen Pflanzen, anderen Tieren, anderen Kontinenten in einem Ausmaß, in dem das vorher nicht der Fall war. Und Das 18. Jahrhundert war auch ein Jahrhundert der Klassifikation. Also da wurde sehr, sehr viel klassifiziert. Im philosophischen Sinne, im biologischen Sinne. Linné hat die...
Darauf beruht ja unsere gesamte Taxonomie heute.
Also die heutige biologische Taxonomie, die hat Linné zwar nicht komplett alleine erfunden, aber er hat sie standardisiert und er war derjenige, der sie im Grunde genommen dann in der Form, wie wir sie in großen Teilen heute noch kennen, etabliert hat. Das wurde gemacht mit Tieren, mit Pflanzen, mit allem Möglichen und eben auch mit Menschen. So weit, so gut. Das Problem dabei war, dass im Grunde genommen von Anbeginn diese Klassifikation von Menschen, anders jetzt als vielleicht bei Pflanzen, nicht neutral war. Das heißt, es wurde von Anbeginn eine Hierarchie in diese Klassifikation mit einbezogen. Und das Zweite ist, es wurden Menschengruppen als Menschenrassen definiert, die im Wesentlichen mit den großen Kontinentalpopulationen übereinstimmen. Das heißt, es wurde von Kontinentalrassen gesprochen. Also Europäer, vielleicht noch mit Westasien zusammen, Ostasien, Amerika, Australien, Afrika und so weiter. Und das ist eigentlich das Gespenst, das uns bis heute verfolgt, diese Kontinentalrassen. Gemeinsam mit diesem Hierarchieaspekt, dass nämlich die allermeisten damals, auch Linné, auch Immanuel Kant, eine ganz klare Reihung vorgenommen haben. Und wenig überraschend waren natürlich die weißen Europäer an der Spitze und die dunkelhäutigen Menschen in Afrika oder Australien waren am unteren Ende dieser Rangordnung. Und ihnen wurde dann später, als also die Evolutionsbiologie so langsam Einzug erhalten hat und das Ganze von einer eher abstrakten Ebene in eine sehr physische, historisch-evolutionsbiologische übertragen wurde, da wurde den dunkelhäutigen Menschen eben eine größere Nähe zu unseren Affenvorfahren, wie jetzt eben auch genau, in dem Obama-Video, unterstellt. Das ist also ein ganz alter Topos, der sich also wirklich wie ein ekelhafter roter Faden durch die Geschichte zieht, dass also eine Reihung, es gibt die höheren, weiterentwickelten weißen Menschen und eine niedrigere Evolutionsstufe wird von den anderen Rassen auf anderen Kontinenten eingenommen.
Die weiße nordische Rasse. Ne?
Die weiße nordische Rasse ist ja noch eine Untergruppe der weißen Rasse. Also es gab durchaus auch innerhalb der Weißen nochmal so eine Art Subrassismus. Es ist alles Unfug, aber es ist sehr wirkmächtig und es hat natürlich in der Geschichte brutale und fürchterliche Spuren hinterlassen. Und die Rassenkunde wurde dann mehr oder weniger willkürlich natürlich erweitert. Also alle Menschen, die man aus dem Weg haben wollte, konnte man mehr oder weniger dann zu Rassen definieren. Im 19. Jahrhundert kam dann dazu, dass also Juden zum Beispiel als eine Rasse plötzlich auftauchten. Da war relativ bedeutsam ein Buch, das der Schwiegersohn von Richard Wagner geschrieben hat. Richard Wagner selber, nicht nur großer Komponist, sondern auch notorischer Antisemit. Und sein Schwiegersohn hat eben ein Buch geschrieben, ganz am Ende des 19. Jahrhunderts, 1899, glaube ich, wo er dann von der arischen Rasse spricht, die er den Juden gegenüberstellt. Und das zeigt auch nochmal deutlich, was ich gerade angesprochen habe, dass diese Klassifikationen biologisiert wurden. Also das kann man am Judenhass allgemein, kann man das relativ gut sehen. Judenhass ist Jahrhunderte oder Jahrtausende alt, aber für lange Zeit war es vor allen Dingen ein religiös-kultureller Judenhass. Also Anti-Judaismus wird das oft genannt.
Unterschnitten mit ein paar Verschwörungstheorien.
Jede Menge Verschwörungstheorien natürlich, also dass die Kinder essen oder Hostien und so weiter. Das kann man hier am Judenplatz, kann man das immer noch sehen. Da gibt es ja so ein altes Haus, wo so eine Inschrift ist, die das Pogrom von 1421 da in höchsten Tönen lobt. Dieser Anti-Judaismus, der wird im 19. Jahrhundert rassifiziert und wird zu einem biologisch oder biologistisch konnotierten rassistischen Antisemitismus. Mit den katastrophalen Konsequenzen dann im 20. Jahrhundert mit der Shoah. Also man sieht schon eine Instrumentalisierung der Biologie dann für Rassenkunde. Und das ist etwas, was uns leider immer wieder und bis heute begleitet. Und jetzt vor kurzem ist der Nobelpreisträger und einer der Co-Entdecker der DNA-Doppelhelix, James Watson, in hohem Alter gestorben. Und er hat es also noch geschafft, vor seinem Ableben sich mehr oder weniger sämtlicher Ehren zu berauben, die ihm dann aberkannt wurden, weil er seit Jahren rassistisches Gedankengut
verbreitet. Das ist vollkommen absurd, dass so jemand, der ja niemand, man sollte glauben, niemand kennt Genetik besser als er, und dann biegt er dermaßen falsch ab.
Er sollte es besser wissen. Das zeigt aber genau, wie das Beispiel Kant oder Linné, dass also intellektuelle Größe nicht davor schützt, so ganz widerliche Vorurteile zu haben, die man dann mitnimmt und versucht, wissenschaftlich zu begründen. Man muss nicht ins Ausland gehen dafür. Also das gibt es hierzulande auch. Bei mir im Naturhistorischen Museum war ja bis in die 90er Jahre der berüchtigte Rassensaal. Und der damalige Direktor der anthropologischen Abteilung hat also noch im Kurier, glaube ich sogar, war das, in den 90er Jahren ein Interview gegeben, wo er die Österreicher und Österreicherinnen davor gewarnt hat, sich biologisch mit Migranten zu vermischen, weil das zu schweren Erbschädigungen oder so führen kann. Also der Mann hat...
Bei Migranten oder bei...
Bei uns dann. Also das wäre also genetische Verschmutzung oder so etwas. Der Mann hat überhaupt nichts von Genetik verstanden. Gut, das ist jetzt schon deutlich näher dran, 30 Jahre, aber ich kann mich auch erinnern an die Weltmeisterschaft 2018, als Frankreich Weltmeister geworden ist, und dann gab es die Fotos mit den französischen Spielern, und da waren natürlich viele Dunkelhäutige dabei, und ich werde das nicht wiederholen, was da gesagt wurde. Der entsprechende Politiker einer rechtsgerichteten Partei ist auch zurückgetreten. Der hat sich also vollkommen im Ton vergriffen und hat ihnen also das Französischsein abgesprochen. Und das ist ein paar Jahre her.
Es kommt immer wieder und immer wieder. Jetzt eigentlich weiß jeder, der einigermaßen bei Sinnen ist, dass das Blödsinn ist. Aber warum? Und ich finde das eben ganz interessant, dass man auch im Bedarfsfall wissenschaftliche Argumente zur Hand hat. Warum ist das Blödsinn?
Also diese klassischen Rassen, die sich auf Kontinente oder fast ganze Kontinente beziehen, sind begründet in einigen wenigen Merkmalen. Ganz offensichtlich ist die Hautfarbe eines der wesentlichen Merkmale dabei. Und wir wissen, dass die Ähnlichkeit zwischen Menschen auf der Welt eben nicht erfasst werden kann, indem man Kontinentalgruppen definiert, die schwarz, weiß, grün, gelb oder sowas sind. Wir wissen, dass ein Großteil der Vielfalt, ironischerweise, also das müsste eigentlich ein Dorn im Auge jedes Rassisten sein, ein Großteil der genetischen Vielfalt der Art Homo sapiens, also unserer Art, in Afrika liegt, südlich der Sahara, und dort geblieben ist. Also zwei Menschen südlich der Sahara, wenn sie willkürlich zwei Menschen zufällig rausgreifen aus Afrika, südlich der Sahara, die werden sich weit mehr unterscheiden als ein Österreicher und eine Japanerin. Das hat damit zu tun, das nennt man den Gründereffekt in der Biologie. Wir kommen alle aus Afrika, wir sind also letzten Endes alle Afrikaner. Die Wurzel und der Stamm und die allermeisten Äste des Baumes der Menschheit sozusagen sind in Afrika verblieben. Und es hat einige Auswanderungswellen gegeben aus dem Osten des Kontinents, die dazu geführt haben, dass sich die Art eben letzten Endes weltweit verbreitet hat. In jüngerer Zeit kommt durch die Globalisierung natürlich eine weitere Vermischung noch dazu. Aber ganz wesentlich war, dass also in diesen verschiedenen Auswanderungswellen ein Teil, aber eben nur ein Teil, und zwar ein relativ kleiner Teil, der genetischen Vielfalt Afrika verlassen hat. Das bedeutet, dass wir als Menschen außerhalb Afrikas sehr, sehr homogen sind. Die Unterschiede, die wir sehen, sind meistens Anpassungen an lokale, regionale Gegebenheiten, und die haben nur eine sehr geringe genetische Veränderung notwendig gehabt. Das heißt also, ein Japaner und eine Schwedin, die mögen deutlich unterschiedlich aussehen. Wenn man sie sich aber genetisch anschaut, dann wird man sehen, das sind minimale Unterschiede, die wir als optische Wesen halt wahrnehmen können.
Stärker sehen oder die
stärker sehen, ganz genau.
Aber wie du schreibst, es ist skin deep.
Skin deep ist im Englischen ein Wort für oberflächlich. Und genau so ist es im wahrsten Wortsinne. Das heißt, wenn man versucht, Menschen aus, auf ihrer Kontinental, also auf der Basis ihrer Kontinentalzugehörigkeit zu Gruppen zusammenzufassen, dann wird man biologisch scheitern, weil diese Gruppen eben keine biologischen Gruppen sind. Wir sind in Europa und in Japan näher mit Ostafrika verwandt, als Ostafrika mit Südafrika verwandt ist.
Weil eben, das kann nicht schaden, das nochmal zu betonen vielleicht, das ist der Gründereffekt, bedeutet, dort wo eine Spezies herkommt, am Ursprungsort, ist ihre genetische Vielfalt am größten. Vergleichst das mit einer Packung M&M's oder sowas.
Ja, genau, ja. M&M's oder Bonbons, man kann sich das so vorstellen, also man hat eine M&M's-Packung, so mache ich das auch mit Studenten häufig. Da sind viele verschiedene Farben drin. Und jetzt wandern drei M&Ms aus dieser Packung aus. Und die sind gelb und blau. So, und dann vermehren die sich.
In Niederösterreich.
In Niederösterreich und auf der ganzen Welt. Und dann sind auf der ganzen Welt vielleicht viel, viel mehr M&Ms als in dieser ursprünglichen Packung. Aber es sind immer nur blaue und gelbe. Wogegen in der Packung auch grüne und rote und orange und braune zu finden sind. Also das ist eben dieser Gründereffekt. Und das kann man sehr gut nachvollziehen. Es gibt, wir haben gut drei Milliarden Basenpaare in unserer DNA als Menschen. Das würde eigentlich genügend Merkmale bedeuten, um wirklich kontinentale Unterschiede zu finden.
Da ist viel Platz.
Tatsächlich ist es so, dass nicht eine einzige dieser Stellen kontinentalspezifisch ist. Was man findet, sind natürlich lokale und regionale Besonderheiten. Auch Anpassungen. Menschen sind da nicht anders als andere Arten. Es gibt menschliche Populationen, die sich an bestimmte Umweltbedingungen angepasst haben. Die Hautfarbe im Übrigen ist auch nichts anderes.
Das ist ja spannend mit der Hautfarbe.
Die Hautfarbe ist, wenn man sich jetzt anschaut, wenn man sich eine Weltkarte anschaut und man plottet sozusagen die Hautfarbe der Menschen, wo sie wohnen, auf diese Weltkarte, wird man sehen, dass sie dunkel ist, wenn sie nah am Äquator ist, und sie wird heller, wenn man näher zu den Polen kommt. Und das hat eben damit zu tun, dass bei sehr hoher Sonneneinstrahlung nahe des Äquators die dunkle Haut einen Sonnenschutz bedeutet. Und wenn man weiter entfernt ist, braucht man diesen Sonnenschutz nicht so sehr. Allerdings ist es so, dass man bei der Vitamin D-Produktion, auf die wir angewiesen sind, ja, und wir produzieren einen Teil des Vitamin D, das wir brauchen, selber. Dafür sogar brauchen wir Sonnenlicht.
Den Großteil sogar.
Ich glaube sogar den Großteil mittlerweile. Ja. Und das funktioniert besser bei heller Haut. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Abwägen, welcher Vorteil überwiegt jetzt. Und die Hautfarbe in Europa ist deswegen ganz interessant. Also ich kann mich erinnern als Kind, so diese Was-ist-was-Bücher oder ähnliche Darstellungen, der Urmensch, die Höhlenmenschen, die dann Mammuts gejagt haben und diese Höhlenmalereien, diese wunderbaren.
Die gibt es ja wirklich.
Großartig, da im Süden Frankreichs und im Norden Spaniens. Diese Menschen wurden immer dargestellt als natürlich so fellbehangen und
zottelig,
Zeitgenossen, aber ganz eindeutig weiß. Und heute wissen wir aus der Paläogenetik, man kann ja Fossilien relativ weit in die Vergangenheit auch genetisch untersuchen. Heute wissen wir aus der Paläogenetik, dass die Gene für die helle Hautfarbe in Europa jünger sind als 10.000 Jahre. Die sind also erst mit der Einwanderung der Landwirtschaft treibenden Menschen aus dem fruchtbaren Halbmond vor so 7.000 bis 10.000 Jahren nach Europa gekommen. Davor waren wir hier alle People of Color. Das heißt also, die Künstler der Höhlen in Altamira, Rufignac, Lascaux und so weiter, die waren dunkelhäutig. Und der Vorteil der hellen Haut besteht darin, dass wenn man Vitamin D weniger über die Nahrung zu sich nimmt, und solange wir Jäger und Sammler waren, haben wir relativ viel Vitamin D im Fleisch und im Fisch gehabt.
Fisch vor allem, glaube ich, ist genau, sehr Vitamin D-reich.
Ja. Mit der Landwirtschaft haben wir unsere Ernährung umgestellt. Da gab es weniger Vitamin D und plötzlich war es ein Vorteil, helle Haut zu haben, weil man dann mehr Vitamin D selber produzieren kann. Und so hat sich die helle Hautfarbe, also die ist ein paar tausend Jahre alt nur, in Europa ausgebreitet. Das
sind geringe Anpassungen an Umweltbedingungen, die der Mensch eigentlich erst vor relativ junger Zeit durchgemacht hat.
Jeder Versuch, die Populationen der Kontinente als biologische Einheit zu klassifizieren, sei es über Genetik, sei es über Hautfarbe, sei es über sonst irgendetwas, scheitert. Einheiten, Subeinheiten innerhalb des Menschen gibt es, aber die gibt es innerhalb der Kontinente. Wie gesagt, zwei afrikanische Gruppen sind wesentlich unterschiedlicher als die meisten anderen Menschen voneinander. Und es gibt eben Anpassungen an Höhenlagen, wenn Menschen in den Bergen
leben. Das ist auch spannend.
Wenn Menschen in den Bergen leben.
Weil die Luft dort weniger sauerstoffreich ist.
Genau.
Und die Menschen dort irgendwie mit dieser Bedingung, mit dieser Umwelt zurechtkommen
müssen. Also wir sind da nicht anders. Also Menschen haben über Jahrtausende, Jahrzehntausende und länger in bestimmten ökologischen Bedingungen gelebt. Und dann gibt es halt Anpassungen. Und eine dieser Anpassungen, die übrigens unabhängig voneinander mehrfach entstanden ist, zum Beispiel in den Anden und auch im Tibet-Himalaya-Bereich, ist eine Anpassung an sauerstoffarme Höhenluft. Unser Blutfarbstoff Hämoglobin, der den Sauerstoff bindet mit dem der Sauerstoff dann durch den Körper transportiert wird, der funktioniert bei einigen Menschen in der Höhe besser als bei anderen. Also Sportler machen ja häufig Höhentraining. Das ist keine Veränderung des Hämoglobins, sondern das ist einfach eine Vermehrung des Hämoglobins, das dann entsteht. Das geht aber wieder zurück, sobald man aus der Druckkammer oder aus den Bergen wieder zurückkommt. Menschen in Tibet oder hoch in den Anden brauchen das nicht. Also die leben ja zum Teil auf 4.000, 5.000 Meter dauerhaft. Und die haben eine besondere Variante. Und bei den Menschen auf dem tibetischen Plateau ist das ganz interessant, weil wir wieder durch die Paläogenetik mittlerweile wissen, dass das wahrscheinlich überhaupt gar keine Variante ist, die Homo sapiens erfunden hat, sondern das war eine Vermischung mit einer heute ausgestorbenen Menschenart. Nicht dem Neandertaler, mit dem wir uns auch vermischt haben.
Haben wir uns ja auch vermischt, ja.
Genau. Sondern mit einer asiatischen Menschenart, den Denisova-Menschen, die erst vor relativ kurzer Zeit entdeckt wurden und über die noch nicht sehr viel bekannt ist, von denen aber das gesamte Genom schon aus den Fossilien extrahiert wurde. Wir wissen, dass also wahrscheinlich die Denisova-Menschen, die vor 160.000 Jahren ungefähr auch dort gelebt haben, dass die durch Vermischung, und Vermischung heißt also Techtelmechtel, also Reproduktion, Sex, mit Homo sapiens diese Variante in den lokalen Genpool der Menschen dort eingeschleust haben. Und die hat sich dann, weil sie vorteilhaft war, durchgesetzt, sodass die Menschen heute diese Anpassung haben. So etwas findet man schon, aber das ist eben regionale Anpassung an eine bestimmte Umwelt, Ökotypen oder wie auch immer man das nennen möchte. Das hat nichts mit diesen alten Kontinentalrassen zu tun und es hat im Übrigen auch nichts mit besser oder schlechter zu tun. Diese Variante ist besser angepasst auf dem tibetischen Plateau. In der norddeutschen Tiefebene ist es kein Vorteil.
Ja? Also wer stolz ist auf nordisch-weiße Rassen, muss eigentlich auch stolz sein auf Neandertaler-Sex, oder?
Der muss auch stolz sein auf Neandertaler-Sex, ja. Wir haben also außerhalb Afrikas, Neandertaler gab es ja nur in Europa und Westasien, Menschen außerhalb Afrikas haben 1, 2, 3, 4% ihres Genoms, also ihrer DNA, geht zurück auf Verbindungen damals mit Neandertaler. Man weiß mittlerweile auch relativ genau, wann das passiert ist. Das ist relativ kurz vor dem Aussterben der Neandertaler, zwischen 40.000 und 50.000 Jahren etwa passiert. Da hat es also mehrere Vermischungen gegeben. Und wir tragen also heute noch zu einem bestimmten Prozentsatz den Neandertaler, der in Teilen genetisch weiterlebt in uns, mit uns herum.
Muss man doch diesen Menschen auch immer wieder sagen, die sagen, schütze unsere Rasse und schütze schützt das Blut unserer Vorfahren.
Ja, also ja. Vermischung ist, seit Homo sapiens gibt es seit, so wie wir heute wissen, ungefähr 300.000 Jahren. Vermischung, Migration und sowas ist von Anbeginn etwas, man kann bildlich gesprochen sogar sagen, das ist in der DNA, ziemlich wörtlich sogar, in der DNA eingeschrieben, weil wir eben durch diese Vermischung und Migration zu dem geworden sind, was wir heute sind. Also wer sich darauf beruft, dass es früher reine Rassen und reine Gruppen gegeben hat und jetzt, die jetzt vor Migration oder so geschützt werden müssen, der versteht nichts von Biologie.
Also die Unterschiede sind minimal und sie sind ja nicht mal genetisch ja, aber es geht nie um andere Gene oder so. Es geht bestenfalls um Häufigkeiten.
Ja, also das ist auch, also die Diskussion, die entgleitet da ja manchmal, dass da von spezifischen Genen einer bestimmten Menschengruppe oder sowas gesprochen wird. Wir haben alle dieselben Gene, wir haben nur unterschiedliche Varianten dieser Gene. Also wir haben alle Gene für Augenfarbe, aber bei manchen sind die braun oder blau oder grün. Also die Gene sind identisch. Ich kann mich an abstruse Diskussionen im Fernsehen erinnern, wo also von, weiß ich nicht, Judengenen oder dergleichen gesprochen wurde. Also völliger Blödsinn. Und diese Varianten, die tauchen fast alle mehr oder weniger überall auf, aber in unterschiedlichen Häufigkeiten. Also in Italien werden Sie mehr dunkelhaarige Menschen finden als in Schweden, aber in Schweden gibt es auch Brünette und in Italien gibt es auch Blonde. So, nichtsdestotrotz haben Sie einen statistischen Unterschied in der Haarfarbe zwischen Schweden und Italien. Aber wie gesagt, das sind quantitative Frequenzunterschiede, Häufigkeitsunterschiede. Und keine kategorischen Unterschiede. Und ein weiterer Punkt ist vielleicht auch interessant, wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut und unsere nächsten Verwandten anschaut, die Menschenaffen, also Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang-Utans, und schaut, wie unterschiedlich die sind im Vergleich zu Menschen. Also wenn man sich sozusagen die zwei genetisch unterschiedlichsten Menschen raussucht, und das vergleicht mit den genetisch unterschiedlichsten Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und so weiter. Da wird man was Interessantes finden, nämlich, dass die Unterschiede zwischen Menschen viel, viel, viel geringer ausgeprägt sind als zwischen zwei Schimpansen zum Beispiel. Also wir sind eine genetisch, bei all den Unterschieden, die wir haben, weltweit, sind wir insgesamt eine genetisch ausgesprochen homogene Art Affe. Viel homogener als etwa Schimpansen, obwohl Schimpansen ja auf einem viel kleineren Gebiet leben als Menschen. Also Menschen haben mittlerweile global verbreitet, also die tausende Kilometer voneinander entfernt, zehntausende Kilometer voneinander entfernt. Schimpansen gibt es nur im mittleren West-, Zentral- und Ostafrika, sind also relativ nah beisammen. Und dennoch sind die genetisch viel unterschiedlicher in unterschiedlichen Populationen, als das beim Menschen der Fall ist. Also all diese Strukturierung, diese Nicht-Identität zwischen Menschen genetisch, ist auf einem viel, viel flacheren Niveau, als das bei allen unseren nächsten Verwandten der Fall ist.
Jetzt kann man sagen, naja, aber die Wissenschaft macht doch ständig genetische Studien und arbeitet Unterschiede zwischen unterschiedlichen Personen raus. Ja, solche Studien gibt es ja wirklich.
Natürlich. Also nochmal, das sind auch zwei Dinge. Das eine ist natürlich, die Auflösungskraft heutiger genetischer Methoden ist unglaublich. Also wir können, das ist im Grunde genommen also wie ein Elektronenmikroskop. Ja, wir haben vorher haben wir maximal mit einer Lupe geguckt. Und jetzt haben wir ein Hochleistungsmikroskop. Da kann man natürlich viel, viel mehr Details finden. Das ist das eine. Und natürlich, also dass Menschen sich voneinander unterscheiden, da muss man nur vor die Tür gehen und den Leuten in die Gesichter gucken, dann weiß man das schon.
Sonst wäre es auch schwierig, seine Freunde wieder zu erkennen.
Sonst wäre es auch schwierig, die Freunde wieder zu erkennen. Obwohl eine ganze Menge auch über den Geruch funktioniert. Aber der wäre dann ja wahrscheinlich auch identisch. Also Menschen sind natürlich unterschiedlich. Aber noch einmal, diese Unterschiede, wenn man die quantifiziert und Gruppen identifiziert, wird man Gruppen finden, die haben aber nichts mit diesen Kontinentalrassen zu tun. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, dass man bei so hoher Auflösungskraft natürlich auch minimale Unterschiede nachweisen kann. Ich habe solche Studien nicht an Menschen, aber an Säugetieren und Vögeln habe ich sie oft durchgeführt. Und es ist wirklich erstaunlich, was man da erreichen kann. Man kann zum Beispiel, also da gibt es wirklich schöne Studien, Rothirsche, das ist eine Art, an der ich viel gearbeitet habe, die kann man sich anschauen in verschiedenen Gebieten, die zum Beispiel von einer Autobahn getrennt sind voneinander. So, die Hirsche können da sogar rüberrennen, das tun die auch manchmal, aber nicht sehr oft, die sind ziemlich lichtscheu. So, diese kleine halbdurchlässige Barriere über einige Jahrzehnte, die reicht schon aus, um mit unseren heutigen genetischen Methoden mit einer ziemlich guten Wahrscheinlichkeit sagen zu können, wenn man einen Hirsch genetisch untersucht, der kommt von links oder von rechts dieser Autobahn. Also da wird man schon Unterschiede finden zwischen diesen. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, da von zwei Rothirschrassen oder Unterarten zu sprechen. Das sind also, dann wäre ja jedes Dorf
Wenn man das konsequent weiterdenkt, wäre jedes einzelne Dorf eine eigene Rasse.
Also die Alpendörfer von damals, heute ist natürlich gibt es natürlich Austausch, aber diese berühmten Alpendörfer von damals, die kann man ganz, hätte man ganz sicher mit heutigen genetischen Methoden voneinander trennen können. Man kann das immer noch bei einigen Gruppen. Island zum Beispiel, also die Isländer und Isländerinnen sind ja lange Zeit sehr isoliert gewesen. Jetzt bricht das langsam auf natürlich, aber das dauert seine Zeit. Man kann die immer noch genetisch als Population erkennen, als sehr geringe Unterschiede aufweisende Population, ähnlich wie bei den Hirschen, aber man kann es. Und kulturelle Praktiken spielen da auch eine Rolle. Also es gibt die sogenannte Endogamie. Das bedeutet, dass, also bei Menschen ist es meistens aus kulturellen Gründen, dass Menschen unter sich bleiben. Eine kulturelle Gruppe, die nur unter sich bleibt. Die Amish wären ein solches Beispiel, Mennoniten, Jesiden. Aber es gibt auch bestimmte ländliche Gegenden, wo es relativ wenig Austausch gegeben hat. Und auch die kann man heutzutage genetisch charakterisieren.
Das war meistens keine gute Idee, oder? Sich so zu isolieren.
Also es kommt ein bisschen darauf an, wie groß die Population ist. Je kleiner, also Island hat jetzt nicht so dramatisch viele Probleme, die sind groß genug. Wenn es so ganz kleine, also diese kleinen Alpendörfer, also als Kinder haben wir uns immer erzählt, diese Witze mit dem Dorfdeppen, ich glaube bei einem Dorfidioten, bis ich irgendwann mal gelernt habe, viel, viel später, dass das tatsächlich seinen Ursprung hatte in so kleinen, meist in den Bergen gelegenen Dörfern, wo halt der Inzuchtgrad relativ hoch war. Und dann hat es mal den einen oder anderen eben erwischt. Also königliche Dynastien, da weiß man ja auch, dass es da viele Erbkrankheitsprobleme gibt, weil die eben alle nur untereinander sich verheiratet haben. Die berühmte Habsburger-Politik. Die Habsburger sind übrigens tatsächlich untersucht worden in der Beziehung. Also da gibt es eine schöne Arbeit, die ich auch in Vorlesungen immer gerne präsentiere. Da werden die Habsburger als natürliches Inzuchtlaboratorium gezeigt. Und da werden also, weil man die ganzen Stammbäume kennt, kann man also die Inzuchtgrade berechnen. Und man kann auch zeigen, dass das dazu führt, dass zum Beispiel die Kindersterblichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ hoch war. Also da sind wir nicht anders als jede andere Art auch. Also
man könnte genetisch beweisen, dass es bei den Habsburgern viele Dorfdeppen gibt.
Also dazu würde ich mich jetzt nicht hinreißen lassen, aber man kann zumindest sehen, dass dort bestimmte Erbkrankheiten gehäuft sind. Ich kann mich erinnern auch an der Zarensohn, glaube ich, der letzten Zarenfamilie Russlands, der war, glaube ich, Bluter, nicht? Der Zarewitsch und so. Also das sind Sachen, die einen Populations- oder Evolutionsgenetiker nicht überraschen können. Sowas sieht man, ich komme auf die Rothirsche zurück, die habe ich auch untersucht, in diesen kleinen isolierten Populationen, die zum Teil dann noch von bezäunten Autobahnen komplett isoliert sind. Das heißt, die kochen da wirklich seit Jahrzehnten im eigenen Saft. Und da haben wir auch Inzuchtschäden nachweisen können. Also das sind bis hin zu anatomischen Fehlformationen. Also extremer Überbiss zum Beispiel ist etwas, was relativ häufig bei Inzucht vorkommt. Im Übrigen auch beim Menschen. Und das haben wir eben auch zeigen können bei diesen isolierten kleinen Rotwildpopulationen. Das ist ein ganz normales biologisches Phänomen. Austausch ist gut.
Wollte gerade sagen, wir lernen daraus, nicht nur sind Rassenkonzepte wissenschaftlich gesehen Blödsinn, sondern Vielfalt ist in vieler Hinsicht auch sehr nützlich.
So ist es.
Was ein schönes Schlusswort ist, würde ich mal meinen. Lest das Buch, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Darin geht es noch um viele weitere Themen, die durchaus ebenfalls heikles Terrain betreten, wie zum Beispiel die Frage nach der Zahl der Geschlechter. Ja. Das haben wir heute ausgespart, aber das ist alles im Buch nachzulesen. Die Natur kennt feine Grade. Wir können das auch im Podcast im Anschluss als kurzen Link, als kurze Erklärung noch anfügen mit einem kleinen Lesetipp. Herzlichen Dank, Frank Zachos, für all die spannenden Ausführungen. Danke fürs Zuhören und wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt No Bullshit.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.